Es ist Sommer. 30 Grad, Badesee und Flipflops. Da gönnen wir dem Wasserkocher hier bei Science Tea Time auch eine kleine Auszeit und machen eine Pause hier auf ARD Sounds. Aber keine Sorge, ihr könnt euch einen Eistee einschenken, passend zum Wetter, und unsere Sommer-Specials genießen. Viermal gibt es für euch meine persönlichen Highlights aus unseren Schwerpunkten der letzten Staffel: Astronomie, künstliche Intelligenz, Ernährung und Sicherheitsforschung. Diese Woche erfahrt ihr von mir, wie ein kleiner KI-Fuchs Kinderfragen beantwortet, wie KI im Auto besser mit den Fahrerinnen und Fahrern kommuniziert oder KI sogar einen Arzt oder eine Ärztin ersetzen kann, wenn es zum Beispiel um Diagnosen in der Psychiatrie geht. Und wir fragen uns, wie generative KI unsere Zukunft verändert. Stellt euch einen kleinen roten Fuchs vor, der Fragen beantwortet, Fotos macht und Kindern beim Entdecken hilft, ganz ohne Bildschirm. Genau so einen Fuchs hat Melina Panzner entwickelt. Sie ist Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik-Mechatronik in Paderborn und hat mitten in der Elternzeit ihr eigenes Startup gegründet. Lexi, ein KI-gestützter Lernbegleiter für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Die Idee dazu kam ihr übrigens nicht im Labor, sondern auf dem Spielplatz. Hört selbst.
Die Idee zu Lexi ist tatsächlich auf dem Spielplatz entstanden, wo ich mit meiner tollen Kollegin Kirsten im Grunde über unser gemeinsames Problem nachgedacht habe, dass...
Ich werde mich mal ein wenig schlafen legen.
Gut, Lexi, mach das mal.
Genau, unser gemeinsames Problem, dass unsere Kinder ja wahnsinnig viele Fragen stellen, was ja erstmal gar kein Problem ist, sondern eine Riesenchance. Mhm. Aber wir oftmals diese Fragen gar nicht so zufriedenstellend beantworten konnten. Mhm. Und gerade in der Natur gibt es ja so viele Pflanzen, wo man dann selbst auch gar nicht so genau weiß, um was es sich da handelt. Und da haben wir überlegt, wie so eine Lösung aussehen kann, die Kinder eigenständig nutzen können, ohne das Handy der Eltern nutzen zu müssen. Und ja, die wirklich Kinder motiviert, auf Entdeckungstour zu gehen. Mhm. Und da ist es in einem längeren Prozess, Entwicklungsprozess, wir sind jetzt mittlerweile schon 2 Jahre dabei, unser Lexi-Fuchs entstanden.
Also ich kann mich mit der Idee total identifizieren, weil ich habe eine Nichte und die stellt mir immer so Fragen. Also ich weiß zum Beispiel, letzte Woche habe ich sie gesehen und da hat sie mich gefragt, wie eigentlich Banken funktionieren. Mhm. Ne? Also die Frage war, haben die im Keller einen riesigen Raum, wo ganz viel Bargeld drin liegt? Ne? Und dann musste ich erstmal so überlegen, wie man denn eigentlich erklären könnte, dass dieses Geld nicht so richtig gibt. Das hat mich echt an eine Grenze gebracht. Ja. Aber auch so einfache Fragen, wie du es gerade gesagt hast, so welcher Baum ist das? Denke ich so, das habe ich auch mal gelernt, aber es ist schon sehr lange her.
Science Tea Time.
Ich erkläre vielleicht für die Leute, die zuhören und das nicht sehen können hier, diesen Lexi. Das ist ein roter Fuchs und der hat hier einen Knopf auf der Nase, der ist gelb. Und vorne am Bauch ist so eine Kamera verbaut. Und ansonsten blinkt er manchmal ein bisschen.
Ich bekomme keine Verbindung zum Internet.
Genau, das ist Lexi, unser Lern- und Forschungsbegleiter für Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren.
Dann nehme ich den mal, genau.
Du kannst jetzt die Nase drücken und dann kannst du deine Frage stellen.
Okay, ich lasse den Fuchs einfach mal sich selbst vorstellen vielleicht. Was ist ein Lexi-Fuchs?
Lass mich kurz überlegen. Das ist eine richtig spannende Frage. Ich bin ein Fuchs, der neugierig ist, wie du. Wenn du mich besser kennenlernen möchtest, kannst du mir auch Fragen stellen.
Okay, also er kann mir tatsächlich Fragen beantworten.
Ja, also da steckt natürlich ganz viel kluge Technik hinter Lexi. Stichwort KI, künstliche Intelligenz. Mein Forschungsgebiet liegt ganz konkret in der datengestützten Produktentwicklung. Mhm. Sprich, ich schaue mir die Daten, also alle Informationen an, die technische Systeme wie Waschmaschinen, Produktionsmaschinen oder auch Autos jeden Tag sammeln. Und entwickle Lösungen, um dann die Produkte zum Beispiel zu verbessern.
Mhm. Also meine Waschmaschine hat, glaube ich, noch keine KI. Bin ich mir relativ sicher. Das müssen also Geräte sein, die Daten auch sammeln während der Nutzung.
Science Tea Time.
Wie ist denn das bei dir zu Hause? Hast du auch einen smarten Backofen und eine smarte Waschmaschine?
Ja, wir sind da dann doch eher zurückhaltend. Mein Mann ist auch im Informatiker und da hat man natürlich dann ja auch nochmal so einen ganz anderen Blick auf das Ganze und holt sich dann eher nicht diese ganzen vernetzten Geräte ins Haus, weil da natürlich auch immer sicherheitskritische Fragen auch dann mit einhergehen. Ne? Mhm. Und deswegen sind wir da tatsächlich eher zurückhaltend.
Mhm. Das heißt, er sensibilisiert dich auch nochmal ein Stück weit dafür, was Lexi alles können soll und nicht.
Ganz genau. Sozusagen. Also da legen wir jetzt natürlich starkes Augenmerk drauf, dass das Thema bei Lexi ganz oben steht.
Sag mal, was kann dieser Lexi alles? Also ich habe ja gerade schon mit ihm kurz gesprochen.
Der kann auch Objekte erkennen.
Also da ist irgendwo eine Kamera verbaut?
Genau. An der Brust ist jetzt aktuell
hier vorne
eine Kamera verbaut, ganz genau.
Und ich kann jetzt auch mal meine Teetasse hier fotografieren. Ah, der ist vielleicht schlafen gegangen.
Der ist schlafen gegangen. Ja gut, das dauert jetzt natürlich einmal etwas länger. Da müssen wir den nochmal anschalten.
Lange drücken?
Unten drunter ist so ein kleiner
Knopf. Aha, der kleine Schwarze, ja.
Genau, da muss ich den auch
noch. Schön, dass du wieder da bist.
Ich halte es mal auf die Teetasse, die vor mir steht.
Ich, Lexi, der Fuchs, hab da was Spannendes für dich. Wir sehen eine große, weiße Tasse. Sie hat einen grünen Henkel. Stell dir vor, da ist etwas Leckeres drin. Vielleicht Kakao oder Kaffee. Kaffee gibt es schon seit 1000 Jahren. Auf dem Bild gibt es noch eine Kanne und ein paar andere Dinge. Aber die Tasse ist das Wichtigste hier. Oder?
Also jetzt vielleicht Kaffee, etwas, was Kinder nicht unbedingt trinken sollten. Gibt es denn irgendwelche Einschränkungen bei Lexi, was Kinder nicht herausfinden sollen? Also Stichwort so, was ist eigentlich mit der Sicherheit der Informationen dann, ne? Dass da keine Informationen rauskommen, die meinem Kind, weiß nicht, belasten könnten oder verstören?
Jetzt ist natürlich Kaffee erstmal etwas, was man den Kindern ja auch durchaus erstmal erklären kann. Klar, sollte man sie nicht dazu ermutigen.
Ich werde mich mal ein wenig schlafen legen.
Klar, sollte man sie nicht dazu ermutigen, das zu trinken. Aber klar, es gibt natürlich ganz viele Inhalte, die nicht für Kinder geeignet sind. Und da legen wir besonderen Wert drauf, dass unser Lexi dahingehend ganz sicher ist.
Wird es denn für alle Kinder möglich sein, sich so ein Lexi zu leisten, beziehungsweise für die Eltern der Kinder?
Lexi soll es für weit unter 100 Euro geben. Ja, neben den Privathaushalten, wir jetzt im ersten Schritt adressieren, wollen wir mit Lexi aber auch in die Kitas und in die Grundschulen, um ja letztendlich das zu ermöglichen, ne? Jedem Kind den Zugang zu einem Lexi.
Und was glaubst du, wie lange dauert es noch, bis Lexi in den Geschäften steht?
Ja, unser Ziel ist es tatsächlich, Ende nächsten Jahres damit auf den Markt zu gehen.
Wie sie 6 Jahre Promotion und 2 Elternzeiten unter einen Hut gebracht hat, das hat sie mir in der ganzen Folge erzählt. Sie heißt Wie können Kinder mit KI lernen? Und die findet ihr auf ARD Sounds. Dort erfahrt ihr auch, warum sie sich lieber auf ein Startup als auf eine Professur einlässt. Weiter geht's jetzt mit einer ganz anderen Frage. Wann spricht mein Auto mich proaktiv an? Kennt ihr das? Man sitzt allein im Auto und fände es eigentlich gut, wenn einen jemand zum Beispiel warnt vor einer nahenden Gefahr. Genau an diesen Dingen forscht Leslie Ann Mattes vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Sie entwickelt KI-Lösungen dafür, wie Autos in Zukunft nicht nur auf unsere Befehle reagieren, sondern von sich aus mit uns sprechen, als eine Art Beifahrerin oder Beifahrer, der weiß, was wir brauchen. Damit das funktioniert, baut sie sogar Testfahrzeuge, die wie von Zauberhand fahren können. Hier ein Ausschnitt aus unserem Gespräch.
Mich interessiert natürlich, wie du überhaupt dazu gekommen bist, die Technik und Mensch-Interaktion zu erforschen oder daran zu arbeiten. Und ich weiß, dass du im Masterstudium an einem Projekt beteiligt warst und es ging darum, einem kleinen Roboter etwas beizubringen. Was war der Moment, bei dem du gemerkt hast, daran will ich in Zukunft forschen?
Ja, das Studienprojekt, das war eine sehr prägende Erfahrung für mich und das Jahr begann damit, dass wir diesen Roboter ausgepackt haben und der erstmal nichts konnte. Und wir haben uns dann einfach überlegt, was können wir jetzt mit dem Roboter Sinnvolles erreichen. Und so entstand dann da das Projektziel draus, dass wir einen Tutor bauen wollen, der uns hilft, dass wir uns auf bestimmte Vorlesungen oder Klausuren besser vorbereiten können. Und das war echt eine spannende Erfahrung, weil wir waren ehrlich gesagt nach 2 Monaten etwas ernüchtert, denn außer Hallo und Tschüss sagen konnte er ehrlich gesagt noch nicht viel. Und da haben wir dann einfach mit der Zeit gemerkt, wie schwierig das ist, so einer Maschine Sprechen beizubringen und überhaupt so intelligentes Handeln. Die Erfahrungen im Studienprojekt haben mir dann eben auch gezeigt, dass genau diese Interaktion zwischen Mensch und Technik oder Mensch und Maschine mich sehr begeistert und dass man da eben auch einfach immer viel Potenzial hat, was besser zu machen.
Jetzt arbeitest du ja explizit mit Autos. Welchen persönlichen Bezug hast du denn zu Autos? Gibt es da irgendwas in deiner Geschichte so?
Also ich bin auf dem Land aufgewachsen und dann war der Führerschein auch so ein bisschen das Gefühl, frei zu sein, mobil zu sein, überall hinzukommen. Aber so die Leidenschaft fürs Auto kam tatsächlich dann auch durch die Forschung. Und dass man im Auto spannende Technik heute verbaut hat. Man hat sehr, sehr viel komplexe Assistenzsysteme. Und das Auto ist natürlich auch ein spannender Raum, weil man ist mobil und entwickelt sich natürlich auch immer mehr irgendwie zu einem, ja, so eine Art Lebensraum, sagen wir gerne, in dem wir dann vielleicht auch mal relaxen wollen. Wir hören Musik, Podcasts und deswegen ist eine sehr vielseitige Forschungsumgebung für mich.
Mhm. Esli, du hast hier einen Sprachassistenten mitgebracht, den viele von zu Hause kennen. Ich kenne vor allem Leute, die damit eine Eieruhr beauftragen oder die Musik damit raussuchen wollen. Was ist im Unterschied zu diesem Sprachassistenten das Ziel deiner Forschung?
Ja, in meiner Forschung geht es vor allem darum, natürlich den Sprachassistenten im Fahrzeug sich genauer anzuschauen. Also das heißt natürlich, ich habe einmal diesen Anwendungskontext, dass ich Fahrzeugfunktionen primär nutzen möchte. Mhm. Und ein weiterer Unterschied ist noch, dass man jetzt zum Beispiel so einen Sprachassistent, wie ich ihn zu Hause habe, vor allem immer aus eigener Initiative benutzt. Also ich sage irgendwie ein Aktivierungswort oder ich drücke auf den Knopf und gebe dann meinen Input, stelle meine Frage oder meinen Befehl und bekomme dann eine Antwort oder eine Funktion, die gestartet wird. Und ich beschäftige mich halt viel mit der Frage, wie können wir das natürlicher machen oder interaktiver, was eben auch bedeutet, der Assistent kann sich proaktiv ins Gespräch einbringen. Er kann mich ansprechen, kann mir zum Beispiel Vorschläge machen oder kann eine bestimmte Funktion dann auch vorschlagen, die vielleicht gerade zum Kontext passt. Und da beschäftige ich mich natürlich viel mit der Frage, wie muss ich so ein System modellieren? Was sind da die Faktoren, die sowas attraktiv machen für eine Nutzerin oder einen Nutzer? Viel geht es da dann eben auch um die Frage, was ist wirklich für mich ein Mehrwert? Also welche Funktion, in welchem Kontext nehme ich dann als einen zusätzlichen Nutzen wahr? Im Fahrzeug kann das natürlich zum einen sein, ich finde es einfach spannend, dass er mir irgendwas zur Umgebung vorschlägt. Kann aber natürlich auch sein, dass er mich auf was hinweist, Stau oder eine intelligente andere Route vorschlägt. Oder
Restaurants in der Nähe. Vielleicht weiß die Maschine irgendwann, wie gerne ich asiatisch esse und welche Restaurants in der Nähe sind.
Genau, das sind alles so verschiedene Anwendungsfälle, die wir uns dann eben anschauen. Und natürlich auch, wann bin ich bereit, so einen Vorschlag anzunehmen? Welche Situationen eignen sich dafür? Und wann empfinde ich das eben als aufdringlich oder sogar bevormundend, wenn mich so ein System einfach anspricht?
Und wir müssen ja auch lernen, solchen Systemen überhaupt zu vertrauen als Nutzerinnen und Nutzer, ne? Weil wir auch wissen, dass Technik natürlich anfällig ist für Fehler.
Genau. Mit der zunehmenden KI in den vielen Systemen ist dieses ganze Technikvertrauen natürlich ein ganz wichtiges Thema geworden. Viele Systeme können ja auch dran scheitern. Wenn der Nutzer dem nicht vertraut, dann wird er es deaktivieren, wird es nicht nutzen. Und das wollen wir natürlich vermeiden, indem wir das System eben so anpassen und so gestalten, dass ich dem zumindest einen Versuch gebe und auch die Chance gebe, es kennenzulernen. Und die Zukunft wäre natürlich auch, dass es vielleicht dann selber eben dazulernt und sich verbessert, basierend auf zum Beispiel meinem Feedback.
Du arbeitest mit Sprachmodellen. Wir kennen ja, oder die meisten von uns kennen, KI-Systeme sowie ChatGPT. Sprachmodelle, große Sprachmodelle. Kannst du erklären, was ist denn ein großes Sprachmodell?
Ein großes Sprachmodell hat sehr viele Texte gesehen. Also die Grundlage für so ein großes Sprachmodell bilden Unmengen von Trainingsdaten. Wir haben ja heute übers Internet Unmengen von Textdaten und Dokumenten zur Verfügung. Und die werden eben als Grundlage, als Trainingsgrundlage für solche Sprachmodelle genutzt. Und das Modell funktioniert dann einfach so, dass es im Prinzip die Muster in der Sprache entdeckt und lernt. Und wenn es dann eine Antwort an uns ausgibt, einfach naja, so eine Art Ratespiel betreibt. Also es sagt immer, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit vorher, was so das nächste Wort jetzt ist. Also nicht wie wir Menschen, die, sag ich mal, die Sprache verstehen und es einfach dann logisch zusammensetzen. Das kann man, glaube ich, nicht ganz so vergleichen mit einem Sprachmodell, weil ein Sprachmodell wirklich rein auf Wahrscheinlichkeiten basiert und eben einfach immer das nächste Wort vorhersagt, das es eben auf der Grundlage von den Daten gelernt hat.
Und viele, die schon mal so ein Sprachmodell benutzt haben, wissen, dass, wenn man Fragen stellt, nicht immer die richtige Lösung rauskommt. Ne? Mhm. Stichwort, da halluzinieren diese Sprachmodelle, die denken sich dann irgendwas aus. Das wäre in so einem Kontext, wenn es um Sicherheit geht, ja schlecht. Zum Beispiel. Ne? Also allgemein wäre es schlecht, ist es schlecht, aber wenn ich mich drauf verlasse auf die Info, ist es ja kein nützliches Tool mehr. Wie kann man das vermeiden?
Genau, das mit den Halluzinationen ist natürlich ein ganz großes Problem. Ich denke, viele wissen darüber jetzt auch schon Bescheid, weil die Antwort klingt natürlich immer auf den ersten Blick sehr plausibel, aber man muss da immer sehr vorsichtig sein. Viele Hersteller setzen da natürlich dann auch auf viele Entwicklungszyklen. Das heißt, bevor ich als Nutzer oder Nutzerin im Fahrzeug mit so einem System dann tatsächlich fahre oder es überhaupt nutzen kann, hat es dann sehr viele Trainingsdurchläufe hinter sich und es wurde viel erprobt. Oder es hat eben dann nur bestimmte Anwendungsbereiche. Denn in so einem Fall, wenn die Antwort nicht korrekt ist, wäre es natürlich besser, es gibt irgendwie aus, das kann ich leider nicht beantworten oder dazu kann ich leider keine verlässlichen Infos finden. Und sowas muss dann natürlich immer sichergestellt sein, um eben dann solche Einflüsse auf so eine sicherheitskritische Situation irgendwie zu vermeiden.
Mhm. Wie funktioniert denn deine Forschungsmethode genau? Wie testest du in Autos diese Sprachsysteme?
Da haben wir einerseits einen Fahrsimulator, in dem wir verschiedene Verkehrssituationen natürlich simulieren können und in dem dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem tatsächlichen Fahrzeug sitzen. Da können wir dann zum Beispiel eben Reaktionen in bestimmten Situationen untersuchen. Und außerhalb, also für die reale Straße, für den Straßenverkehr oder für die Teststrecke, haben wir außerdem noch ein Versuchsfahrzeug.
Mhm.
Das ist ein sogenanntes Wizard of Oz-Fahrzeug. Im Prinzip geht es da darum, man hat einen Zauberer, der die tatsächliche Funktion von einem fortschrittlichen technischen System simuliert, vielleicht eben, weil es diese Funktion so noch nicht tatsächlich gibt.
Wie ihr Testfahrzeug Menschen tatsächlich glauben lässt, sie würden gerade autonom fahren, obwohl hinten ein Mensch heimlich mitsteuert, das hat sie mir in der ganzen Folge erzählt. Wann spricht mein Auto mich an, heißt die, und auch sie findet ihr auf ARD Sounds. Dort erfahrt ihr auch, wieso sie sich in einem Auslandssemester mit den Sprachen kanadischer Ureinwohnern beschäftigt hat. Von Autos, die mit uns reden, geht's jetzt zu einer ganz anderen Frage. Kann KI unsere Ärztinnen und Ärzte ersetzen? Was, wenn eine künstliche Intelligenz uns dabei hilft, psychische Erkrankungen viel früher und viel genauer zu erkennen? Clara-Sophie Vetter forscht am LMU-Klinikum in München genau daran. Sie kombiniert Hirnscans, genetische Marker und maschinelles Lernen, um Diagnosen wie Schizophrenie treffsicherer zu machen. Dabei hat sie selbst lange gebraucht, um ihren eigenen Weg zwischen Informatik und Psychologie zu finden. Hier hört ihr, wie aus dieser Kombination ihre interdisziplinäre Forschung wurde.
Clara, wann hast du denn gemerkt, dass es KI und Psychiatrie auch zusammengeben kann, dass sich dieser Einsatz der KI in der Psychiatrie lohnen kann?
Also ich würde sagen, dann auch vor allem halt wirklich in der Masterarbeit. Also ich hatte zwar Kurse zu maschinellem Lernen oder KI belegt, allerdings ging es da dann mehr darum, wie KI funktioniert, aber jetzt nicht bezogen auf die Anwendung in der klinischen Psychiatrie oder in der Medizin. Und mein Doktorvater hat halt sehr früh in seiner Forschung damit angefangen, KI gerade für die Diagnose oder Prognose in der Psychiatrie zu verwenden. Mittlerweile gibt es da natürlich viele Arbeitsgruppen. Ja, und dann natürlich während der Promotion war ich dann voll in dem Feld drinne.
Du bist im Feld Machine Learning in der Psychiatrie. Was genau kann ich mir darunter vorstellen?
Genau, also wie viel weißt du denn über Machine Learning und wie viel weißt du über die Diagnose von psychischen Erkrankungen?
Fang mal ganz vorne an.
Okay, also die Psychiatrie beschäftigt sich ja mit psychischen Störungen, sowas wie eine Depression, Schizophrenie und so weiter. Also eigentlich alle Krankheitsbilder, die man unter mentaler Gesundheit oder mentalen Krankheiten zusammenfassen würde. Jetzt speziell in unserer Arbeitsgruppe fokussieren wir uns hauptsächlich auf psychotische Erkrankungen, worunter halt sowas wie die Schizophrenie zum Beispiel zählen würde. Und aktuell werden halt Patienten, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten im Alltag haben, diagnostiziert, basierend auf welchen Symptomen sie haben. Also zum Beispiel, du hast quasi einen Fragebogen und wenn der Patient so und so viele von den Kriterien für eine Krankheit erfüllt, wird die Diagnose vergeben. Das sind aber alles Dinge, die quasi auf einem Interview zwischen dem Psychiater oder Psychotherapeuten und Patienten basieren. Das heißt, aktuell werden da eigentlich keine biologischen Tests wie in anderen medizinischen Bereichen mit einbezogen. Mhm. Trotzdem weiß man auch durch die Forschung, dass es da Zusammenhänge gibt. Zum Beispiel, dass es halt bestimmte Gehirnveränderungen gibt, die bei einer Depression auftreten verglichen zu gesunden Leuten. Genauso gibt es bestimmte genetische Marker, die das Risiko für eine Depression vielleicht erhöhen würden, aber auch Blutmarker, die eher für sowas wie Entzündungswerte oder sowas, die korrelieren auch mit psychischen Erkrankungen. Das heißt, wenn man das besser erforschen würde, könnte man sich vorstellen, dass man halt irgendwie einen objektiveren Test für Depressionen sozusagen vielleicht entwickeln könnte, worauf dann halt diese Diagnose noch präziser werden könnte.
Und welchen Vorteil hätte das für Patientinnen und für Patienten?
Naja, das Problem ist halt, dass viele der Symptome, die auf dem Fragebogen oder auf der Checkliste für eine Depression stehen, auch auf der Checkliste für andere Krankheiten stehen. Das heißt, da gibt es einen großen Overlap zwischen den Symptomen, zwischen den Erkrankungen. Aber gleichzeitig zwei Patienten, die dieselbe Diagnose haben, können auch total unterschiedliche Symptome zeigen und können total unterschiedliche Krankheitsverläufe haben. Das heißt, da ist einfach eine sehr hohe Heterogenität innerhalb der Diagnosekategorien, aber auch gleichzeitig ein großer Overlap halt zwischen den Kategorien.
Das bedeutet, eigentlich geht es dir in deiner Forschung im Größeren darum, dass die Diagnosen gesicherter getroffen werden, dass also klarer ist, wann hat jemand eine Depression, wann hat jemand vielleicht eine andere psychische Störung.
Also im Idealfall würde halt, wenn ein Patient zum Erstbesuch zum Arzt kommt, basierend dann auf was auch immer für welchen Test, also es kann ja durchaus trotzdem weiterhin einfach ein Gespräch mit dem Psychiater sein oder dann halt vielleicht noch dazu irgendwelchen Bluttests, dass dann individuell für diesen Patienten ein Treatment halt wirklich gefunden werden kann, was dann direkt anschlägt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit am besten anschlägt, was es auch in anderen medizinischen Bereichen dann halt schon gibt sozusagen. Und das nennt sich dann halt Individualmedizin oder Präzisionspsychiatrie.
Das bedeutet also, dass ich schneller zu der Behandlung komme, die mir eigentlich gut tun würde als
Patient.
Genau,
also aktuell wirst du halt als Patient dann erstmal in so eine Kategorie halt reingesteckt und dann hast du halt quasi eine Liste, sage ich mal, an Behandlungsmöglichkeiten, die bei bestimmten Patienten auch anschlagen, unterschiedlich gut. Und dann testest du dich da quasi halt durch, bis es für diesen Patienten auch passt. Und das kann halt unter Umständen ziemlich lange dauern. Ja. Und außerdem ist halt auch die Prognose bei bestimmten Störungen ziemlich schlecht. Also, dass du halt quasi die Symptome zwar in den Griff bekommen kannst, aber jetzt nicht unbedingt eine Genesung sozusagen erwarten musst.
So, und die Vision ist, dass man durch die Zuhilfenahme von KI sozusagen schneller zur Diagnose kommt, schneller zur Behandlung und treffende Behandlung für jeden Patienten.
Oder dass du halt vielleicht auch die Leute schneller identifizierst, bei denen es einen schlechten Verlauf geben wird, damit du die dann schon früher auch dann gezielt therapieren kannst.
Wer diagnostiziert denn besser oder wer wird in Zukunft besser diagnostizieren, glaubst du, Mensch oder Maschine?
Also eigentlich sagen wir immer, dass es ein Tool bleiben wird, also ähnlich wie jetzt ein Bluttest in anderen medizinischen Bereichen, aber dass es einfach ein Werkzeug ist, das der Arzt anwendet. Also es gibt ja oft irgendwie die Äußerung, okay, wird KI den Arzt ersetzen oder nicht? Das müsste quasi wie jeder andere medizinische Test natürlich durch die Ethikkommission gehen. Wenn das dann dadurch ist, dann könnte der Arzt halt zum Beispiel einen MRT-Scan nehmen, durch das Modell jagen, sage ich mal, und kriegt dann vom Modell einen Wahrscheinlichkeitswert ausgegeben. Also zum Beispiel mit so und so viel Wahrscheinlichkeit wird Medikament A für diesen Patienten funktionieren oder vielleicht im besten Fall gibt es dir sogar für verschiedene Medikamente oder Treatment Options verschiedene Prozentsätze, die der Arzt dann mit in seine eigene Anamnese einbeziehen kann. Also ich glaube nicht, dass er es ersetzen will.
Wie treffend ChatGPT einmal ihre eigene Persönlichkeit beschrieben hat, als sie die KI einfach mal gefragt hat und warum sie trotz zweimaligem Wechsel zwischen dem Informatik- und dem Psychologiestudium überzeugt davon ist, dass am Ende alles zusammenpasst, Das hat sie mir in der kompletten Folge erzählt, die ihr auf ARD Sounds findet. Sie heißt: Kann KI unsere Ärzte ersetzen? Dort erfahrt ihr auch, warum sie sich lieber mit ihrem eigenen Doktorvater als mit einer berühmten Forscherin zum Tee treffen würde. Von einzelnen Diagnosen geht es jetzt eine Nummer größer um die Frage, wie generative KI unsere ganze Zukunft verändert. Vor ein paar Jahren war künstliche Intelligenz noch etwas für Science-Fiction-Filme. Heute haben viele von uns eine KI-App auf dem Handy und soziale Netzwerke werden von KI-Inhalten geflutet. Die größten Player sind die USA und China. Und die Frage ist, kann Europa da überhaupt mitspielen? Dr. Mehdi Ali vom Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme sagt, ja. Er hat einer europäischen KI gleich 2 Dutzend Sprachen beigebracht und sein Sprachmodell hat es sogar auf eine Präsentation des Nvidia-Chefs geschafft. Dabei hat er früher eher von einer Fußballkarriere geträumt. Hier hört ihr, wie aus dem Fußballfan ein gefragter KI-Forscher wurde.
Wann war der Moment, wo du gemerkt hast, so, es geht für mich in Richtung künstliche Intelligenz, in Richtung Informatik, ich will was mit Computern machen?
Also nach meinem Abi dann überlegt, was studiert man, es gab viele Möglichkeiten, habe dann geschwankt zwischen Mathematik und Informatik und hatte dann einen Bekannten, der Informatik studiert hat und das hat sich sehr interessant angehört. Dann dachte ich mir, komm, ich schaue mir das mal an, ein Semester, ob mir das Spaß macht, und es hat mich direkt gefesselt von Beginn an. Mhm. Und während meines Bachelorstudiums gab es ein Pflichtpraktikum und dann habe ich mich beim Fraunhofer beworben. Genau, und da kam ich halt in Berührung mit KI. Und ich fand das super spannend, wusste, in dem Bereich möchte ich bleiben.
Was hat dich an der Informatik begeistert?
Das Ganze, dass man halt viele Sachen viel effizienter durchführen kann, dass man die Sachen automatisieren kann, wofür wir Menschen halt extrem lange brauchen würden. Mhm. Und dass es halt viel, viel schneller geht. Und man kann die Arbeit auch erleichtern.
Wo nutzt du denn KI im Alltag?
Die Frage ist, wo nutze ich es nicht? Also viele Sachen merkt man ja auch gar nicht, sei es im Smartphone. Klar, beim Sport nutze ich es bisher nicht, aber ich denke, in Zukunft werden auch Fitness-Apps kommen oder die gibt es wahrscheinlich schon, wo quasi auch sehr viel KI drin ist. Aber jetzt in meinem Sportalltag, ich mache halt sehr viel Sport, nutze ich noch keine KI.
Und wenn du ChatGPT oder so eine Frage stellst, sagst du dann auch bitte und danke?
Ja, interessanterweise. Das fällt mir auch jedes Mal auf. Das ist für mich so eine Art des Umgangs miteinander. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man es nicht macht, dass das quasi dann auch abfärbt auf der Interaktion mit anderen Menschen. Wenn man sehr stark mit der KI kommuniziert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man gewisse Gewohnheiten dann annimmt und dass sich das dann überträgt. Was ich halt immer verwunderlich finde oder ein bisschen so überraschend, wenn ChatGPT mich mit meinem Namen anspricht.
Ja.
Das ist so ein bisschen, ja, erstaunlich. Ja.
Selbst für dich?
Ja, ist ein bisschen so zu persönlich, würde ich sagen.
Ah, okay.
Ja.
Weil manche finden das vielleicht cool, ne? Das ist ja genau der Punkt.
Ja.
Wie ist es dir denn persönlich gegangen, als du das erste Mal ChatGPT genutzt hast?
Ich fand es beeindruckend, aber es gab einen prägenden Moment, wo ein sehr guter Freund von mir mich angerufen hat, der quasi nichts mit Informatik und KI zu tun hat. Und der meinte, hey Mehdi, stell mir irgendeine Frage, ich habe eine KI hier, die alles beantworten kann.
Ja.
Also mir war direkt klar, dass das ChatGPT war.
Ja.
Und das war für mich so ein Aha-Moment. Das Thema ist jetzt mitten in der Gesellschaft angekommen. Ist jetzt kein Thema mehr, das quasi nur unter Expertinnen und Experten diskutiert wird, sondern wirklich, das hat jetzt Zugang zur Gesellschaft gefunden.
Ja.
Was noch kritisch ist, dass der kritische Umgang mit der Technologie noch nicht groß genug ist. Weil was ich halt sehe im Alltag, dass viele die Technologie nutzen und das, was ChatGPT ausgibt, als per se wahr angenommen wird, da ist es wichtig auszubilden und damit die Menschen verstehen, dass die Antworten auch halluziniert sein können.
Du beschäftigst dich in deiner KI-Forschung auch vor allem mit Sprache und mit Foundation Models. Was genau ist das denn?
Genau, Foundation-Modelle, da ist die grundlegende Idee, dass man ein Modell hat, das auf massiven Datenmengen trainiert wurde und viele Aufgaben lösen kann. Zuvor hat man ja sehr spezialisierte Modelle, das heißt ein Modell für eine ganz bestimmte Aufgabe.
Mhm.
Klassifizierung von Bildern, Tiere oder Menschen. Also für jede verschiedene Aufgabe gab es ein eigenes Modell.
Ja.
Und das ist halt der große Vorteil, dass man ein Modell hat, das man halt in vielen verschiedenen Anwendungen dann nutzen kann.
Das klingt nach einer riesigen Aufgabe. Warum hast du dir genau das ausgesucht?
Weil hier das Coole ist, dass man sieht, wie mächtig diese Systeme sind. Mhm. Und wenn man hier die Möglichkeit hat, mitzuwirken, ist das halt super spannend für mich gewesen.
Es gibt ja schon ganz viele, vor allem sprachbasierte KIs. Warum braucht es dann noch ein neues?
Sehr gute Frage. Die Frage wird oft gestellt. Warum müssen wir die Entwicklung in Deutschland, in Europa vorantreiben? Wie viele schon gesehen haben, die Systeme sind ziemlich mächtig. Also wir betrachten das auch als eine disruptive Technologie, die quasi in Zukunft immer mehr Einwirkungen in unser Leben haben wird und die wird einiges verschieben, also wie wir mit Technologie interagieren, wie wir uns weiterbilden. Und weil das so eine kritische Technologie sein kann, sein wird, ist es wichtig, dass wir souverän agieren können und quasi die Entwicklung selber vorantreiben können, dass wir unser eigenes Schicksal quasi auch in der Hand haben.
Als Europa?
Genau.
Mhm. Das heißt, da geht es auch ein bisschen so eigentlich um Geopolitik, ne? So welche Staaten wollen vielleicht irgendwann ihre KIs so nutzen für sich und uns davon ausschließen von der Nutzung oder so, ne?
Ganz einfaches Beispiel. Ich gehe davon aus, dass in der Zukunft die Wirtschaft eine KI-getriebene Wirtschaft sein wird. Mhm. Und wenn wir Modelle nur von außerhalb erhalten und dann plötzlich entschieden wird, gewisse Beschränkungen oder gewisse Kostenerhöhungen zu definieren, dann wird das unsere Wirtschaft signifikant beeinflussen. Und ähnlich ist es auch was mit dem Thema Hardware. Wir müssen in der Lage sein, unsere eigene Hardware für das Training dieser Modelle entwickeln zu können.
Also Chips.
Chips. Mhm. Weil es ist ja nie garantiert, dass man zu jeder Zeit die besten Chips erhält. Es kann geopolitisch so viel passieren. Und deswegen so kritische Sachen wie Chipherstellung, KI selbst, sollten wir selber in der Hand haben.
Mhm. Also geht es auch in deiner Forschung eigentlich sehr um ein zukunftsgerichtetes Szenario, ne? Also ihr müsst das jetzt bauen, damit wir in Zukunft irgendwie alle den guten Zugang zu KIs haben.
Also gerade hat ein Projekt gestartet, wo das Ziel ist, ein 100 Milliarden Parametermodell zu trainieren. Sophie mhm. heißt das Projekt. Und das S in Sophie steht für Sovereign. Sovereign Open Source Foundation Model for European Intelligence. Genau, mhm. Und das ist halt genau dieser Gedanke, dass wir halt souveräne KI in Europa entwickeln.
Also so ähnlich wie ein europäisches ChatGPT, richtig?
Wir versuchen jetzt nicht das Gleiche zu machen wie ChatGPT. Ich glaube, das sollte nicht das Ziel sein, sondern wir sollten schauen, was ist charakteristisch für Europa und was sind unsere Stärken, wie sollten wir die einbringen?
Ja.
Sprachliche Vielfalt, das sollten wir auf jeden Fall adressieren. Und wir haben eine sehr starke Industrie, diverse Industrie mit sehr vielen Industriedaten.
Ja.
Und was ich denke, was sinnvoll ist, dass wir halt Modelle entwickeln, die halt spezialisiert für Unternehmen sind.
Ah.
Und auch im besten Fall diese Daten nutzen, um dann quasi die eigene Wirtschaft dann voranbringen.
Also sagen wir mal, die Autoindustrie braucht andere Features als die Stahlindustrie.
Genau, richtig. Mhm. Das ist eine ganz andere Domäne. Das Modell soll die Domäne verstehen.
Mhm.
Und im besten Fall sollen die Modelle so klein wie möglich sein, um halt das relativ kostengünstig zu machen. Aber als Grundlage brauchen wir immer dieses große Modell, aus dem wir halt kleinere Modelle ableiten.
Ja.
Uns ist halt wichtig, quasi eine nachhaltige Struktur aufzubauen, die uns dann ermöglicht, kontinuierlich Modell für Modell zu entwickeln. Und man möchte halt den Wettbewerbsvorteil beibehalten, aber umso besser, dann forschen wir halt mit anderen Institutionen innerhalb von Europas zusammen.
Mhm.
Genau. Aber mit amerikanischen Universitäten ist das immer noch möglich. Also um ein weiteres Beispiel zu geben, wir hatten, im November war ich 8 Tage in Kanada mit Lamar. Lamar ist eine Forschungsorganisation, wo 2 Fraunhofer-Institute mit dabei sind und 2 Universitäten, die Universität Bonn und die TU Dortmund. Und dort leite ich eine Innovationsgruppe für Foundation-Modelle. Und als Lamar-Delegation haben wir Forschungseinrichtungen in Kanada besucht und dort mit den Forscherinnen und Forschern uns ausgetauscht.
Okay.
Und das Ziel ist wirklich dann auch, solche Zusammenarbeiten in Zukunft zu etablieren.
Bei dir geht es auch um die Tokenisierung. Du hast vor dir eine kleine Modelleisenbahn stehen.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Tokenisierung bedeutet Zerlegung von Wörtern in atomare Einheiten, die dann genutzt werden können, um andere Wörter zu repräsentieren. Die einzelnen Teile der Modelleisenbahn sind die Tokens unseres Vokabulars.
Ja.
Und was jetzt wichtig ist quasi, dass man die Tokens so aufgeteilt hat, dass man möglichst wenig Einzelteile benötigt.
Das heißt, nicht jeder Buchstabe ist ein Waggon?
Genau, richtig.
Sondern man nimmt Wortteile.
Genau, richtig. Mhm. Ja. Das Modell hat in jedem Schritt, wo es was lernt, eine begrenzte Kapazität an Tokens, die es aufnehmen kann. Das heißt, wir möchten möglichst viel Text in diesem, man nennt das Kontext, repräsentieren. Und wenn man quasi jetzt eine sehr starke Fragmentierung des Eingabetextes hat, dann kann man halt weniger Text in einem Trainingsschritt verarbeiten.
Mhm. Und wirft das Kosten auf?
Definitiv. Wenn wir uns überlegen, wenn wir beispielsweise mit ChatGPT interagieren, wenn Unternehmen das machen, zahlen die ja per Token.
Mhm.
So, was jetzt passieren kann, man hat einen Text in Englisch, da hat man Kosten X. Und wenn man den Text in eine andere Sprache übersetzt, kann es sein, dass er x-mal mehr Tokens hat. Das heißt, man hat auch x-mal mehr Kosten.
Mhm.
Das ist quasi auch keine gleichberechtigte Nutzung der Technologie in den verschiedenen Sprachen.
Mhm.
Das heißt, hier hat es direkt auch einen wirtschaftlichen Einfluss.
Die deutsche Sprache hat ja auch die Eigenheit, dass wir besonders gerne sehr kompliziert Wörter aneinander stecken. Ich kenne zum Beispiel das Wort Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
Ja, das ist einer meiner Lieblingswörter, um auch zu verdeutlichen, wie wichtig der Tokenizer ist.
Mhm.
Genau, wie wir sehen, das Wort besteht aus vielen zusammengesetzten Wörtern, was charakteristisch für die deutsche Sprache ist. Und wir haben dieses Wort genutzt, um mit einem Tokenizer zu tokenisieren, der für Englisch optimiert ist. Und wir haben das originale Wort ins Englische genommen, tokenisiert, uns angeschaut, wie viele Einzelteile werden da generiert, das ins Deutsche übersetzt und quasi geschaut, wie viele Tokens werden hier erstellt. Und das waren halt dann 4-mal so viel. Das heißt, identischer Inhalt wird aber 4-mal so viel Tokens benötigt, das heißt auch wesentlich teurer.
Und je weniger Tokens, je weniger Rechenleistung, desto besser kann es trainiert werden.
Genau.
und desto günstiger ist es letztlich auch.
Ja.
Aber ist die deutsche Sprache nicht einfach komplizierter oder beziehungsweise man kann im Englischen vielleicht manches sehr viel leichter und einfacher in wenigen Wörtern ausdrücken, in Deutsch eher mit mehreren Wörtern?
Genau. Und deswegen ist es auch wichtig, dass der Tokenizer auf deutsche Texte trainiert wurde, um quasi halt diese Wörter zu sehen und zu lernen. Wir lernen jetzt in Anführungszeichen, wie quasi eine sinnvolle Unterteilung von Tokens notwendig ist, um quasi deutsche Sprache zu repräsentieren.
Und worin genau besteht eine Ungerechtigkeit jetzt in den unterschiedlichen Sprachen?
Angenommen, ein Tokenizer wurde für eine bestimmte Sprache, man spricht hier von Low-Resource-Sprachen, die es nicht viele Texte gibt, und das Modell hat diese Texte nicht gesehen, dann findet eine sehr ineffiziente Tokenisierung statt. Das ist dann auch
Hast du da ein Beispiel für? Bei welcher Sprache ist es besonders?
Maltesisch ist zum Beispiel ein Beispiel. Da gibt es einige Sprachen, also quasi auch Dialekte.
Ja.
Die schauen wir uns auch an. Man muss halt erwähnen, die Modelle heutzutage werden zum großen Teil auf Internetdaten trainiert.
Ja.
Und das Internet ist halt quasi sehr stark englischzentrisch. Deswegen ist es halt auch extrem wichtig, dass wir in Europa das als auch einen europäischen Prozess sehen, wo wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von allen Ländern einbeziehen und im besten Fall auch Texte in diesen Sprachen erhalten.
Weil sonst auf Maltesisch sozusagen so eine KI zu benutzen deutlich teurer wäre als auf Englisch.
Genau, und vielleicht auch deutlich schlechter.
Und das machst du auch? Also es klingt so sprachwissenschaftlich fast schon, ne?
Genau, also ich sehe sehr viel Computerlinguistik mit dabei und das machen wir auch, weil das einer der ersten Schritte beim Training ist. Was wir dann gemacht haben, einen multilingualen Tokenizer, dadurch konnten wir dann alle 24 europäischen Amtssprachen sehr effizient repräsentieren.
Viele Menschen denken ja, die KI, die kann richtig, also die kann richtig denken, ne? Die ist eine Persönlichkeit, die irgendwie dir eine Antwort gibt, die völlig wow, so eigenständig ist. Das ist ein Trugschluss, oder?
Ich würde sagen, ja. Für mich ist eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht wichtig, ob sie jetzt denkt oder nicht denkt. Ich bin halt sehr pragmatisch. Sie löst Probleme, für die wir Menschenintelligenz benötigen.
Ja.
Und solange das funktioniert, erreicht sie das Ziel. Natürlich aus Forschungsperspektive bin ich halt sehr stark daran interessiert, so ein Abbild der menschlichen Intelligenz. Aber vielleicht muss das auch nicht das letztendliche Ziel sein. Vielleicht mit den Ansätzen, die wir haben, ist das nicht essentiell, ob die jetzt wie wir denken oder nicht. Sie müssen halt Aufgaben robust lösen können.
Und du würdest sagen, das Ziel ist, letztlich eine Maschine zu bauen, die noch intelligenter ist als wir?
Ja, weil dadurch könnten wir halt viele Themen viel schneller voranbringen und viele Probleme auch lösen.
Wie sein eigenes Sprachmodell, Token, es tatsächlich auf eine Präsentationsfolie des NVIDIA-CEOs geschafft hat und wie ihm eine kleine Modelleisenbahn dabei hilft, zu erklären, was Tokenisierung eigentlich bedeutet, das hat er mir in der ganzen Folge »Wie verändert generative KI unsere Zukunft?« erzählt. Und damit sind wir am Ende unseres kleinen Best-ofs zum Thema künstliche Intelligenz angekommen. Vier junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zeigen, wie viele Gesichter KI eigentlich hat. Als Lernbegleiter für Kinder, als Beifahrer im Auto, als Werkzeug in der Psychiatrie und als Zukunftsfrage für ganz Europa. Was mich bei allen Vieren beeindruckt hat, sie forschen nicht, weil KI gerade ein Hype-Thema ist, sondern weil sie wirklich verstehen wollen, wie diese Technologie unserem Alltag dienen kann und wo sie an ihre Grenzen stößt. Wenn ihr die ganzen Folgen nochmal hören wollt, dann findet ihr sie alle in ARD Sounds.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Grüne Elektronik aus Pilzen, super Material der Zukunft, von IQ, klingt wie Science-Fiction. Es geht darin unter anderem um lebendige Pilzbatterien und sich selbst heilende Roboterhaut aus Pilzen. Weltweit versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nämlich, die beeindruckenden Eigenschaften von Pilzen für elektronische Bauteile zu nutzen. Als umweltfreundliche, biologisch abbaubare Platinen im Rechner zum Beispiel. Für ihre fundierte Recherche und die anschauliche Aufbereitung hat Miriam Garufo den Umsicht-Wissenschaftspreis 2026 in der Kategorie Journalismus Audio-Video erhalten. Hört also unbedingt rein, wenn ihr mehr erfahren wollt über grüne Elektronik aus Pilzen, Supermaterial der Zukunft, bei IQ, Wissenschaft und Forschung in ARD Sounds. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes.